Ich war völlig überfordert. Statt mir beizustehen, hat er mich angeschrien im Auto. Er meinte, er könne mein Geheule nicht mehr ertragen. An einem Tag hat er gesagt, nee, es ist schon richtig so, wie wir das gemacht haben. An dem anderen Tag, dass ich das Kind für immer auf dem Gewissen haben werde, das hat er mir auch immer wieder vorgeworfen. Er warf mir Eigenschaften vor, die eigentlich sein Verhalten beschrieben. Irgendwann wusste ich auch gar nicht mehr, wo ich anfange, wo er aufhört, und ich kam mir sehr verrückt vor. Ich wollte Frieden, ich wollte, dass wir uns beide ändern. Er hat immer wieder betont, er war schon immer so und er ist so und er wird immer so bleiben. Er wird sich nicht ändern. Nur anfangs, als wir uns kennengelernt haben und die erste Phase so intensiv war, da war er all in. Aber dann später, sobald es zu den ersten Problemen und Konflikten kam in dieser Beziehung, da war er weg. Zusammenkochen macht ja auch Spaß und es verbindet ja, es ist ja was Schönes. Und dann habe ich ihn zum Beispiel darauf angesprochen, hey, wollen wir vielleicht nicht zusammen kochen? Du machst das, ich mach das. Ja, und dann ist er ausgerastet, dass ich gar nichts mehr machen muss, wenn ich es nicht will. Er macht seins fertig, ich soll nur für mich meins fertig machen. Also generell muss ich sagen, dass ich in dieser Beziehung so viel geweint habe wie noch nie. Er filmte mich, er lachte mich aus. Einmal hielt er mir den Mund zu, damit mich niemand hört. Einmal hat er die ganzen Fenster zugemacht, die offen waren, damit das auch die Nachbarn nicht mitbekommen. Also das Haus gehört meinen Eltern. Also meine Eltern sind die Vermieter. Er hatte keinen richtigen Mietvertrag. Ja, also meine Mutter hat ihm gesagt, er hätte 2 Wochen Zeit, um auszuziehen. Wie ich später dann auch rausgefunden habe, ist ihm das in seiner vorherigen Beziehung auch passiert. Da wurde er nämlich von dem Vater der Ex-Freundin rausgeschmissen.
Hi und herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Dieser Podcast handelt von bewegenden Geschichten von Menschen in und nach toxischen Beziehungen. Geschichten, die viel zu lange im Verborgenen geblieben sind. Falls du heute zum ersten Mal zuhörst, ich bin Jennifer, Coach und Beraterin mit Masterabschluss und einer Ausbildung in Paartherapie. Ich begleite Menschen dabei, sich aus toxischen Beziehungen zu befreien oder einen anderen Umgang damit zu finden. In diesem Podcast sprechen Betroffene offen über ihre Erfahrungen aus toxischen Beziehungen und nach dem Interview ordne ich zentrale Muster ein, damit besser verstehbar wird, was in solchen Dynamiken geschieht. Wie du gerade schon gehört hast, sprechen Menschen hier über ihre Erfahrungen mit psychischer und manchmal auch körperlicher Gewalt. Falls dich diese Themen zu sehr belasten, nimm dir die Freiheit, die Episode zu pausieren oder zu überspringen oder bitte vielleicht jemanden, dem du vertraust, sie mit dir gemeinsam zu hören. Alle Namen und identifizierenden Details wurden zum Schutz der Beteiligten geändert. Heute hörst du die Geschichte von Natalie. Sie erzählt, wie aus überschwänglicher Aufmerksamkeit langsam ein Netz aus Manipulation wurde, wie sie in einer der verletzlichsten Phasen ihres Lebens allein gelassen wurde und warum es am Ende ihre Mutter war, die ihre Beziehung beendete. Natalie war bei der Aufnahme zu Beginn ein wenig nervös und hat sich sehr an ihre Stichpunkte gehalten. Außerdem schwankt ab und zu die Tonqualität aufgrund der Internetleitung. Ich bitte dafür um dein Verständnis. Liebe Natalie, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, dass du bereit bist, deine Geschichte im Podcast zu erzählen. Dann würde ich dich bitten, nimm uns doch einmal mit zu deiner Geschichte und beginne da, wo es sich für dich richtig und stimmig anfühlt.
So, vielen Dank. Ich habe in den letzten 2 Jahren zum ersten Mal eine Beziehung erlebt, die mich sehr geprägt hat und leider auch sehr doll verletzt und kaputt gemacht hat, psychisch sowie auch körperlich. Ich möchte heute darüber sprechen, weil ich glaube, dass viele Frauen Ähnliches erleben, oft im Stillen, weil sie sich vielleicht schämen oder Angst haben, darüber zu sprechen, vielleicht auch keinen Zufluchtsort haben. Und vielleicht kann meine Geschichte jemandem Mut machen, früher auf Warnsignale zu hören oder sich einfach mal selbst mehr zu vertrauen. Vor der Beziehung war ich 2 Jahre lang Single. Davor hatte ich meine erste und langjährige Beziehung. Ich war eine fröhliche Person, selbstbewusst, zielorientiert, sehr strukturiert und auch ein großer Familienmensch. Bin ich heute ja auch immer noch. Ich hatte sehr viel Liebe übrig. Ich glaube, das habe ich auch ausgestrahlt, als wir uns kennenlernten. Wir haben uns auf einer Dating-App kennengelernt und der erste Kontakt war auch sehr intensiv. Am Anfang hat er mir das Gefühl gegeben, immer da zu sein. Er hat mich mehrmals am Tag angerufen, hat ständig meine Nähe gesucht, wollte wissen, wo ich bin und wie es mir geht, was ich mache. Und diese vielen Anrufe und diese Aufmerksamkeit haben sich für mich wie Liebe angefühlt. Es war, als würde endlich jemand Interesse an mir haben und mir das geben, wonach ich mich so lange gesehnt habe. Ich habe geglaubt, das ist der Mann, mit dem ich eine Zukunft aufbauen kann. In meinen Gedanken habe ich schon gesehen, wie wir eine Familie gründen, mit meinem Hund zusammen ein Zuhause haben, vielleicht heiraten und dann auch Kinder bekommen. Ich habe in dieser Zeit wirklich alles gegeben, was ich hatte, meine Zeit, meine Energie, meine komplette Zuwendung. Ich war überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind und dass diese Beziehung etwas ganz Besonderes ist, gerade weil der Kontakt so intensiv war. Sowas hatte ich davor einfach noch nie. Am Anfang war alles von meinen Gefühlen getragen, Hoffnung, Vertrauen und der Wunsch, dass das die große Liebe wird. Wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich anfangs die sogenannten Red Flags übersehen, die mir dann erst später bewusst geworden sind, über die ich auch mit niemandem gesprochen habe damals, was mein Fehler war. Wir sind relativ schnell zusammengezogen, nach circa 4 Monaten. Er kam aus einer anderen Stadt, circa 1 Stunde von mir entfernt, und ist zu mir und meiner Hündin ins Haus eingezogen. Ich war sehr glücklich in dieser Zeit. Ich dachte mir, jetzt werden wir glücklich zusammenleben. Das ist jetzt das Wahre. Da es ihm zu dieser Zeit finanziell sehr schlecht ging, er kein Auto hatte und seine Sachen in Plastiktüten hierher geschleppt hat, habe ich irgendwie ausgeblendet. Er war sehr charmant und konnte auch gut reden. Ich habe ihn sogar aus der Stadt mit meinem Auto abgeholt, ihm geholfen, sein Zimmer aufzuräumen, da er mit 36 noch in einer WG gelebt hat, weil, so hat er mir das erzählt, weil seine psychisch kranke Ex-Freundin bzw. ihr Vater ihn aus der Wohnung geworfen hat und er auf die Schnelle nur das WG-Zimmer gefunden hat. Dort lebte er dann 1 Jahr nach der Trennung von seiner Ex-Freundin, das war 2023, und 1 Jahr später ist er dann bei mir eingezogen. Dort sollten mir dann schon die Alarmglocken angehen, wenn ich so zurückdenke. Ich weiß leider auch nicht, wo mein Kopf zu dieser Zeit war. Er tat mir leid. Er hatte immer wieder betont, wie schlecht und schwer es ihm ging und wie schwer er es im Leben hatte. Und so hat er mich eingefangen in sein Spinnennetz. Ich habe ihm zu dieser Zeit natürlich alles geglaubt. Jeder kann schließlich mal einen doofen Ex-Freund oder Ex-Freundin haben. Ein einschneidendes Erlebnis war, dass ich unerwartet und ungeplant schwanger wurde und das nach nur ein paar Monaten Beziehung, kurz nachdem wir zusammengezogen waren. Als ich den positiven Test in der Hand hielt, hatte ich große Angst. Ich war in der Probezeit, in meinem Traumjob, in einem befristeten Arbeitsverhältnis und dachte nur, das darf doch jetzt wohl nicht wahr sein. Wie konnte es dazu kommen? Ich habe so viel geweint, weil ich nicht wusste, wie es weitergehen soll zu der Zeit. Und seine erste Reaktion war, mach dir keine Sorgen, ich bin hier, wir schaffen das. Für einen kurzen Moment dachte ich, er wird an meiner Seite stehen, alles wird gut. Doch schon wenig später kippte die Situation. Er wollte, dass ich sofort einen weiteren Test mache, nicht zu Hause, nicht in Ruhe, sondern mitten in einem Einkaufszentrum, wo wir ja gerade waren. Ich habe mich darauf eingelassen und stand dann in einer öffentlichen Toilette, habe den Test gemacht und wieder war er positiv. Ich war fix und fertig. habe so viel geweint. Jeder hat mich angeschaut und ich habe mich unglaublich bloßgestellt und alleine gefühlt. Seine Reaktion darauf war sehr kalt. Er hat mich kurz in den Arm genommen, dann gesagt, komm, wir gehen jetzt nach oben was essen. Als ob nie was gewesen war. Kein Innehalten, kein Gespräch, keine Rücksicht auf meine Gefühle.
Sag mal, Natalie, wie kam es denn dazu, dass er dich in diesem Einkaufszentrum dazu genötigt hat, nochmal einen Schwangerschaftstest zu machen? Das war ja schon klar, dass du zu diesem Zeitpunkt offenbar einen positiven Test haben würdest.
Da ich noch keinen Termin beim Frauenarzt hatte und der Termin erst bevorstand, wollte er nochmal sicher gehen, dass ich wirklich schwanger bin. Er wollte einfach diese Sicherheit, weil ich noch auf den Termin beim Frauenarzt gewartet habe. Und ja, da waren wir einfach zufällig im Einkaufszentrum, wollten etwas kaufen und da war eine Apotheke und dann hat er quasi gesagt, dass ich den Test jetzt nochmal machen soll und weil wir ja eh schon hier sind und dass ich das jetzt quasi hier vor Ort machen könnte und ja.
Ich finde das eine ganz, also irgendwie absurd klingende Situation, ne? Im Einkaufszentrum. Also zu sagen, da ist eine Apotheke und lass uns noch mal einen mitnehmen und wir machen den Test zu Hause noch mal in aller Ruhe. Das kann ich ganz gut nachvollziehen. Aber zu sagen, jetzt hier im Einkaufszentrum
Ja,
musst du
ja,
diesen Test machen, da
ja.
schwingen ja für mich noch so andere Themen im Hintergrund mit. Also so ein bisschen was Kontrollierendes, was ich da raushören würde.
Ja, er wollte auch immer die Kontrolle behalten. Also so wie er es gesagt hat, so sollte es halt auch sein. Und wenn man ihm widersprochen hat, dann gab es Stress, war er sauer und er hat immer gesagt, ich soll mich nicht so anstellen, ich soll nicht übertreiben, ich soll das jetzt machen. Ich hätte von meinem Partner erwartet, dass ich die Möglichkeit habe, beziehungsweise dass wir diesen Test dann zusammen zu Hause machen und nicht auf einer öffentlichen Toilette, nur weil er das in diesem Moment machen möchte oder sehen möchte und dass wir ihn kaufen und wie gesagt zu Hause machen und nicht da vor allen Leuten, dass ich da Angst habe und weine und mich jeder anguckt und dann so tue, als wäre nichts gewesen und dann mit ihm essen gehe, weil er Hunger hatte in diesem Moment. Also.
Also er hat da deine Emotionen, deine Gefühle ja dann auch in diesem Moment völlig ignoriert. Das war egal, sondern er hat dann eben seine Bedürfnisse befriedigt. Erst einmal diese Kontrolle und zu wissen, ist das jetzt so oder ist das jetzt nicht so? Ich brauche das jetzt hier sofort als Ergebnis, schwanger, ja oder nein. Und dann zu sagen, so, jetzt habe ich Hunger, jetzt gehen wir was essen.
Genau, so ging es auch die ganze Beziehung. Seine Bedürfnisse waren immer die wichtigsten. Meine wurden immer nach hinten gestellt und ja.
Wie hat er denn auf diese Schwangerschaft generell reagiert? Also wollte er Vater werden? Wollte er zu diesem Zeitpunkt Vater werden? Oder war das eher schwierig für ihn, dass du dann schwanger gewesen bist?
Er wollte Vater werden. Er ist jetzt auch in einem Alter, wo es passt. Und noch nicht zu spät ist, sage ich mal. Und ja, wie gesagt, im ersten Moment hat er gesagt, wir schaffen das, ich lasse dich nicht alleine, ich werde für immer hier sein. Aber wenn ich das rückblickend so betrachte, habe ich irgendwie das Gefühl, dass er mich so abhängig machen wollte von ihm, dass ich mich quasi an ihn fessele und dass er halt, egal was zwischen uns passiert, immer einen Grund hat, mir nahe zu stehen, weil dann das Kind irgendwie, ja, auf der Welt wäre.
Da kommen wir ja sicherlich dann im weiteren Verlauf nochmal drauf, dass du ein bisschen mehr erzählst, wie du dieses Gefühl gewonnen hast, dass er dich abhängig machen möchte. Wie ging es denn
Ja.
dann weiter, ausgehend von dieser schrecklichen Situation im Einkaufszentrum?
Genau, also im Auto ging es dann weiter, als wir nach Hause gefahren sind. Ich habe sehr doll geweint. Wie gesagt, ich war sehr überfordert mit der Situation. Erstens die Schwangerschaft an sich, zweitens dieses Bloßstellen im Einkaufszentrum. Ich war völlig überfordert. Aber statt mir beizustehen, hat er mich angeschrien im Auto. Er meinte, er könne mein Geheule nicht mehr ertragen. Er reagiert nun mal so mit Wut, mit Schreien und ich hingegen halt mit Tränen, dass da jeder unterschiedlich ist. Und anstatt mir die Hand zu reichen oder mir Halt zu geben, hat er mich noch kleiner gemacht in einer Situation, in der ich halt eigentlich am meisten Geborgenheit gebraucht hätte. Vielleicht war er auch überfordert, aber das entschuldigt nicht, wie er mich behandelt hat. In einem Moment, in dem ich Schutz gebraucht hätte, hat er mir stattdessen noch mehr Angst gemacht. Am Ende habe ich mich dann dazu entschieden, abzutreiben, was für mich sehr schwer war. Es war wirklich keine einfache Entscheidung. Ich hatte sehr doll Angst und ich war total überfordert und ich hatte einfach sehr doll Angst, weil mir das zum ersten Mal in meinem Leben passiert ist und ich nicht wusste, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Und zudem war ich in der Probezeit. Ich habe meinen ersten Job angefangen, der mir wirklich Spaß gemacht hat und der wirklich, also wirklich ein sehr guter Job zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich mich gut gefühlt habe. Ich war in der Probezeit, ich hatte noch einen befristeten Arbeitsvertrag und dann hatte ich quasi ihn, der finanziell nicht stabil war, wo ich ihn unterstützt habe anfangs und meine Intuition hat mir einfach gesagt, das ist nicht das Richtige. Zudem war er auch nicht nett anfangs zu mir, ne? Als ich das erfahren habe, hat er mich angeschrien, anstatt mich in den Arm zu nehmen, anstatt mir die Hand zu reichen, anstatt mich zu unterstützen und zu sagen, doch, wir gehen da gemeinsam durch und dann auch wirklich zu zeigen, dass er für mich da ist und nicht nur leere Worte, ach komm, ein auf den, wir schaffen das und das ist jetzt nicht so eine große Sache und ich bin jetzt in dem Alter, wir machen das jetzt und weil das war, glaube ich, so hat er gedacht, er ist jetzt 36, 37, seine Zeit und egal, was mit ihr passiert, wie sie gerade, in welcher Lage sie ist. Sie hat sowieso ihre Eltern im Hintergrund, sie wird das schaffen, die Eltern werden unterstützen und ich kann dann quasi nehmen und mich an denen anlehnen. Mein größter Wunsch war ja auch immer, Familie und Kinder zu haben, eine ganze und heile Familie und es fiel mir wirklich schwer, diesen Entschluss zu treffen, gerade weil ich gesehen habe, dass meine Freundinnen alle Kinder bekommen und heiraten und eine Familie gründen. Und das hat auch sehr viel mit meiner Psyche gemacht, auch später noch und bis heute teilweise. Ja, obwohl ich im Inneren weiß, dass es eine richtige Entscheidung war für mich und auch für das Baby.
Hattest du in dieser Zeit, Nathalie, Menschen, die dir bei dieser Entscheidung beigestanden haben, die für dich da waren?
Also ganz am Anfang habe ich es tatsächlich niemandem erzählt, zumindest nicht meinen Eltern. Ich habe nach langem Überlegen, weil er und ich eigentlich darüber gesprochen haben, dass wir keinem davon erzählen, dass es quasi unter uns bleibt. Aber ich konnte irgendwie mit dem Ganzen nicht umgehen und ich wollte auch mit einer weiblichen Person darüber sprechen. Und genauso habe ich mich an meine beste Freundin gewandt. Ich habe sie quasi angerufen und ihr davon erzählt. Sie ist dann auch zu mir gekommen, hat sich mit mir getroffen. Ich habe ihm das auch gesagt, dass ich das einfach gebraucht habe. Ich musste es mit einer weiblichen Person und in dem Fall mit meiner besten Freundin teilen. Und das fand er gar nicht gut. Da war er sehr sauer. Er hat das nicht verstanden, weil ich auch meinte, dass es unter uns bleibt, beziehungsweise wir uns darauf geeinigt haben, aber ich konnte einfach nicht anders. Ich musste es einfach teilen und diese Sorge und diese Traurigkeit, Fassungslosigkeit, da war sie hier bei mir. Also sie ist zu uns gekommen und er war dann auch mit in der Küche. Ja, dann haben wir darüber gesprochen und sie war halt auch, ja, fassungslos und sie hat sich da nicht viel eingemischt, ne? Sie stand mir halt zur Seite und wollte mich beruhigen. Und ja, das Einzige, was er in dieser Situation gesagt hat, laut zu ihr oder zu uns, war, wenigstens wissen wir, dass wir so schnell Kinder bekommen können, dass es quasi direkt geklappt hat. Also er hat das wieder so ins Lächerliche gemacht und ich glaube, ihm war dieses Ausmaß, dass es so ernst ist, gar nicht bewusst. Er hat das so auf die leichte Schulter genommen und ja, sich, glaube ich, gar nicht richtig damit beschäftigt, auch was es heißt, eine Familie zu gründen, ein Kind zu bekommen. Er war sich dem einfach nicht bewusst.
Du hast ihm ja wahrscheinlich auch gar nicht erzählt, dass deine Intuition, wie du es genannt hast, gesagt hast, nee, mit diesem Mann keine Kinder oder zumindest jetzt keine Kinder. Du wirst ja wahrscheinlich ihm gegenüber andere Gründe dafür genannt haben, vermute ich mal.
Genau, ich habe andere Gründe gesagt. Ich habe andere Gründe genannt, das mit dem Job. Dass, weil ich ja in diesem befristeten Arbeitsvertrag in der Probezeit, ich habe im Februar angefangen, dort zu arbeiten und im April habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Also ich war 2 Monate erst auf der neuen Arbeitsstelle und das habe ich als Grund genannt. Und ich habe auch als Grund genannt, dass er ja momentan auch nicht finanziell stabil ist und ich ja auch nicht. Also wir beide quasi nicht. Und genau, erst später dann im weiteren Verlauf der Beziehung und immer mit mehr Streitereien und Geweine und Wutausbrüchen haben wir dann, beziehungsweise habe ich das dann angesprochen, warum es damals eine richtige Entscheidung gewesen ist.
Wie hat er darauf reagiert, wenn wir da mal ganz kurz reinspringen können?
Ja, also er war wirklich Widerspruch in Person. An einem Tag hat er gesagt, nee, es ist schon richtig so, wie wir das gemacht haben. An dem anderen Tag, als wir uns gestritten haben, saß ich zum Beispiel auf dem Sofa und dann hat er gesagt, ja, hättest du das Baby nicht abgetrieben, wäre alles gut zwischen uns, dass ich quasi schuld bin, dass es meine alleinige Entscheidung war, das zu tun, dass ich das Kind für immer auf dem Gewissen haben werde. Das hat er mir auch immer wieder vorgeworfen im Streit. Und ganz am Ende, als es dann auch aus war zwischen uns, am Telefon hat er mir auch gesagt, hätten wir das Kind zusammen, hätte ich mich von der Brücke geworfen oder hätte dich umgebracht.
Wow, das sind ja harte Worte. Dann, Nathalie, nimm uns doch gerne nochmal mit von dem Moment an, wo dann die Schwangerschaft abgetrieben war, wie es bei euch weitergeht und dass wir dann bei diesem Ende wieder rauskommen und wie du dann damit umgegangen bist.
Ja, also die ersten Tage und Wochen und sogar Monate nach dem Eingriff waren körperlich und emotional sehr schwer für mich. Ich hatte sehr starke Schmerzen. Ich habe sehr viel geblutet, bis ich sogar in eine Anämie gefallen bin. Ich musste dann auch solche Tabletten schlucken, weil ich einfach ein paar Komplikationen hatte nach dem Abbruch. Und ich bekam von ihm keine richtige Unterstützung. Also statt Trost bekam ich Vorwürfe. Er sagte auch immer wieder, als ich meinte, dass ich Schmerzen habe, dass ich nicht laufen kann. Also er sagte immer wieder, er hat das immer wieder betont, dass ich mich ja dafür entschieden habe und dass ich jetzt die Konsequenzen tragen muss, quasi wieder, als wäre es allein meine Entscheidung gewesen. Gleichzeitig stellte er sich auch so dar, als hätte er das Kind trotzdem behalten wollen. Also es war die ganze Zeit widersprüchlich. Ich kann mir das auch nicht anders erklären, als dass ich zu diesem Zeitpunkt psychisch so, also psychisch und emotional so ausgelaugt war und fertig war und am Ende war, so tief drinne, dass ich da quasi gar nicht mehr rausgekommen bin. Also eigentlich auch sehr schnell schon am Anfang der Beziehung. Ja, ich dachte mir auch mit der Zeit immer wieder, vielleicht stimmt es, was er sagt. Ich hatte sehr starke Schuldgefühle, weil er mich für alles verantwortlich gemacht hat. Und ich dachte einfach mit der Zeit, dass mit mir etwas nicht stimmt, weil er das immer so glaubhaft rübergebracht hat. Also das kann man gar nicht erklären. Man muss das erlebt haben. Er hielt mir ständig einen Spiegel vor und sagte mir halt auch Dinge, die in Wirklichkeit er war. Also er warf mir Eigenschaften vor, die eigentlich sein Verhalten beschrieben. Und das war auch das Gruseligste an der ganzen Geschichte. Irgendwann wusste ich auch gar nicht mehr, wo ich anfange, wo er aufhört. Und ich kam mir sehr verrückt vor. Ja, ich fühlte mich einfach zu dem Zeitpunkt ausgelaugt, leer, wie gesagt, gleichzeitig schuldig. Und ich kam da einfach nicht mehr raus. Ich war psychisch komplett fertig. Ich
Was waren
hätte.
das, entschuldige, was waren das für Dinge, die er dir vorgeworfen hat, die er aber selbst gewesen ist oder getan hat?
Er hat mir immer wieder gesagt, dass ich ein egoistisches Wesen wäre, aber ich war gar nicht egoistisch. Also er war mir gegenüber immer egoistisch, weil es ja immer nur alles nach seiner Nase laufen musste. Er sagte mir immer wieder, ich wäre ein Kind, ich müsste erstmal erwachsen werden, dass egal was ich sage, ich wäre nie Referenz für ihn genug, weil ich noch nichts in meinem Leben erlebt hätte, nirgendwo war. Ja, dass ich einfach erwachsen werden muss, obwohl er derjenige war, der nie Verantwortung übernehmen konnte als erwachsener Mann. Er sagte mir andauernd, ich sei psychisch krank, ich müsste Tabletten schlucken. Er sagte mir ein paar Mal, ich wäre schizophren, obwohl das eher eigentlich so Sachen waren, wenn ich das jetzt reflektiere, dass es halt seine Merkmale waren. Er sagte mir immer wieder, dass ich keine Beschäftigung in meinem Leben hätte. Ich solle mir Hobbys suchen, damit ich ihn nicht weiter nerve, obwohl ich eigentlich ganz gut beschäftigt war. Ich habe Vollzeit gearbeitet, ich hatte hier das Haus, also den Haushalt zu schmeißen. Ich habe mich um den Garten gekümmert, um meinen Hund gekümmert. Ich habe Sport gemacht und ich war wirklich den ganzen Tag beschäftigt und er hat nichts davon gemacht. Er ging wieder zum Sport, hat mir beim Haushalt geholfen, hat mir mit dem Hund geholfen. Er ist nicht spazieren gegangen, nicht Gassi gegangen, hat mich nicht entlastet. Er war derjenige, der keine richtigen Hobbys hatte und der den ganzen Tag wirklich Zeit hatte. Und trotzdem hat er mir immer wieder gesagt, dass ich mir eine Beschäftigung suchen muss.
Wie ging es dann weiter in eurer Beziehung, Nathalie?
Wenn ich jetzt zurückblicke, kann ich sagen, dass es mehr Schlechtes gab als Gutes. Also es gab mehr schlechte Zeiten als gute Zeiten. Also es ging immer wieder so weiter, dass als wir uns gestritten haben, wir hatten wirklich heftige Streitereien mit Schreien, mit Beleidigungen, mit Erniedrigungen, dass am nächsten Tag quasi alles wieder normal war, als wäre nichts passiert. Also manchmal wurde das einfach alles unter den Teppich gekehrt, ne, als wäre nichts passiert. Oder manchmal hat er mir dann einfach etwas gekauft, wie irgendwie Schuhe oder hat mich irgendwie zum Essen eingeladen. Und manchmal hatte aber auch tagelang nicht mit mir gesprochen. Also er hat mich quasi ignoriert, tagelang. Als ich immer wieder auf ihn zugekommen bin und das klären wollte und mit ihm sprechen wollte, hat er immer wieder gesagt, dass wir nun mal anders denken und daran würde sich nie was ändern. Und ich wollte es ja immer klären. Ich war bereit, Kompromisse einzugehen. Ich wollte Frieden. Ich wollte, dass wir uns beide ändern, dass wir auf einen gemeinsamen Nenner stoßen und dass wir einfach Kompromisse finden in unserer Beziehung. Und er war aber dazu nicht bereit. Er hat immer wieder betont, er war schon immer so und er ist so und er wird immer so bleiben. Er wird sich nicht ändern. Ja, er erzählte mir auch immer wieder, wie schlimm seine Kindheit und Jugend war. Da tat er mir irgendwie immer leid. Also damit hatte er mich quasi immer. Ich hatte immer Mitleid mit ihm und ich dachte, ich muss ihn unterstützen. Ja, er zog sich immer mehr und mehr zurück, wenn ich traurig war oder Probleme angesprochen habe mit ihm. An einem Tisch sitzen wollte und über unser gemeinsames Leben sprechen wollte, über die Gegenwart, über die Zukunft, über die Vergangenheit. Er konnte nie diese tiefen Gespräche führen oder wollte er es nie. Er hat mich auch nie angeguckt in die Augen, als wir am Frühstückstisch saßen oder Mittag zusammen gegessen haben. Er hat immer zum Fernsehen geschaut, auf sein Handy oder hat meinen Hund angeschaut. Also es war nie dieses Tiefe, was er mir geben konnte, was ich ihm von Anfang an gegeben habe. Nur anfangs, als wir uns kennengelernt haben und die erste Phase so intensiv war, da war er all in. Aber dann später, sobald es zu den ersten Problemen und Konflikten kam in dieser Beziehung, da war er weg. Da war er quasi nicht da, nicht bereit, konnte keine Verantwortung übernehmen. Also wirklich entsprach nicht seinem Alter, wo man denkt, in diesem Alter sollte jemand schon erwachsen und sehr reif sein, das so dachte ich halt auch am Anfang. Aber ich wurde sehr enttäuscht. Also hätte ich niemals gedacht.
Sag mal, Nathalie, das Alter hast du jetzt schon mehrfach auch angesprochen. Gab es da einen großen Altersunterschied bei euch beiden?
Ja, wir hatten ein oder haben einen Altersunterschied von 8 Jahren.
Ah ja.
8 Jahren.
Okay.
Genau.
Und wenn diese Streits da aufgetreten sind, von denen du gerade gesprochen hast, wo es dann ja auch teilweise richtig heftig wurde, also mit Beleidigungen und solchen Dingen. An was haben sich solche Streitigkeiten entzündet? Also, was waren da die Auslöser dafür?
Das waren banale Sachen. Also einfaches Beispiel. Ich wollte, dass wir zusammen kochen zu Mittag. Er saß auf dem Sofa und hat nichts getan, war am Handy und ich war mit meiner Arbeit fertig, habe 9 Stunden gearbeitet und wollte einfach, dass wir zusammen kochen, weil ich es nicht eingesehen habe, dass ich immer alles machen musste. Und zusammen kochen macht ja auch Spaß und es verbindet ja, es ist ja was Schönes. Und dann habe ich ihn zum Beispiel darauf angesprochen, hey, wollen wir vielleicht nicht zusammen kochen? Du machst das, ich mach das. Dann sind wir auch schneller fertig. Ja, und dann ist er ausgerastet, dass ich gar nichts mehr machen muss, wenn ich es nicht will. Er macht seins fertig, ich soll nur für mich meins fertig machen. Und dann ist er in die Küche gerannt, hat er seine Portion fertig gekocht. Ich bin dann nach oben ins Zimmer, weil also ich konnte damit gar nicht umgehen, ne? War dann auch laut und hat die Töpfe da in der Küche rumgeworfen und war genervt und gereizt, wie es denn sein konnte, dass ich ihn jetzt gestört hätte. Er hatte ja so wichtige Sachen zu tun, auf dem Sofa zu sitzen und sein Handy zu schauen. Ja, ich sollte einfach immer alles selbst machen. Oder als ich ihn gebeten habe, mir im Haushalt zu helfen, auch am Anfang, als ich diese Schmerzen hatte und auch später in der Beziehung, hat er immer wieder gesagt, nein, das ist dein Haus und du musst es auch selbst putzen. Ich krieg hier auch kein eigenes Zimmer, weil er hatte ein Zimmer quasi unten im Sauterrain oder wie man das nennt und hat sich da seine Computer aufgebaut und seine Boxen und was weiß ich nicht alles. Aber er wollte gerne ein Zimmer oben haben. Er hat ja davor auch in einer WG gewohnt. Ich glaube, er wollte es einfach so beibehalten. Ich weiß es nicht. Er wollte hier oben ein Zimmer. Aber hier oben gab es kein freies Zimmer mehr. Und er hat darauf bestanden, dass er meinen Schminktisch mit Spiegel quasi, dass ich ihn wegwerfe und dass er da seinen Schreibtisch mit seinen PCs hinstellt. Ich so, ja, aber das geht nicht. Und wir hatten hier ein Arbeitszimmer, das ich auch dann später mit der Zeit renoviert habe. Und ich habe immer wieder angeboten, wir können doch dieses Arbeitszimmer nutzen. Wir können uns auch abwechseln, wenn du nicht mit mir in einem Raum sitzen möchtest, weil er hat sich immer schnell kontrolliert gefühlt. Er mochte das nie, wenn jemand guckt, was er da am Computer macht. Und ich habe ihm angeboten, dass wir uns abwechseln oder dass er in einer Ecke sitzt und ich in einer Ecke sitze. Also ich war bereit, Kompromisse einzugehen, aber selbst das wollte er nicht. Er wollte sein eigenes Zimmer haben. Also was das auf sich hat, das weiß ich nicht. Er wollte vielleicht diesen WG-Lifestyle beibehalten. Ich weiß es nicht. Darüber haben wir uns immer, immer wieder gestritten. Einmal habe ich Eier zum Frühstück gekocht und habe sie aus Versehen zu lange drin gelassen und dann wurde das Ei komplett hart und dann hat er auch so einen Aufstand gemacht, wie es sein kann, dass ich nicht mal ein Ei vernünftig kochen könnte an einem Sonntag und hat geschrien und er hat mich angeschrien und fertig gemacht und ja, er hatte einfach diese Phasen. Er war von 0 auf 100 manchmal so aggressiv oder meistens so aggressiv wegen solchen banalen Sachen, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Wie bist du damit umgegangen? Was hat das bei dir ausgelöst?
Also generell muss ich sagen, dass ich in dieser Beziehung so viel geweint habe wie noch nie in meinem Leben, wirklich wie noch nie. Und ich habe auch schon Todesfälle in der Familie erlebt und nicht mal da habe ich so viel geweint. Also so viel Kraft und Energie hat mich diese Beziehung gekostet. Diese Beziehung, die ja auch nicht so lange ging. Es war jetzt keine langjährige Beziehung, zum Glück. Ja, es hat mich einfach kaputt gemacht. Es waren so Tage, wenn ich wirklich so frustriert war und nicht mehr konnte, weil er auch meine komplette Realität verdreht hat. Es kam so zu Tagen, an denen ich wirklich auf dem Boden lag, in der Küche, im Badezimmer, im Schlafzimmer und so doll geweint habe, wo ich auch zu Gott gebeten habe und gesagt habe, bitte erlöse mich, bitte mach, dass es zu Ende ist, bitte hilf mir. Und er reichte mir in solchen Momenten nicht mal die Hand. Also er filmte mich, er lachte mich aus. Einmal hielt er mir den Mund zu, damit mich niemand hört. Einmal hat er die ganzen Fenster zugemacht, die offen waren, damit das auch die Nachbarn nicht mitbekommen. Und meinte halt auch immer, ich spiele hier Psychospielchen, dass ihm das keiner glauben wird, was hier abgeht. Und deswegen meinte er könnte mich filmen und mir das dann irgendwann zeigen, wenn ich mich beruhige. Er machte mir auch besondere Tage, also wichtige Tage für mich kaputt. Zum Beispiel an seinem Geburtstag habe ich ihn zweimal mit einer Torte überrascht. Ich habe eine Torte für ihn bestellt. Ich habe Kerzen gekauft. Ich habe ihm ein schönes Geschenk gekauft. Meine Eltern auch. Dass er quasi, als er aufgewacht ist, nur die Treppe runtergehen musste und ich habe ihn da empfangen und für ihn gesungen. Also ich habe mich ins Zeug gelegt und an meinem Geburtstag zum Beispiel keine Geste, kein Kaffee, keine Umarmung, kein Frühstück, obwohl er zu Hause war im Homeoffice und wirklich Zeit hatte, weil er war mehr nicht am Rechner als am Rechner. Kein Ich liebe dich, kein in den Arm nehmen. Den letzten Geburtstag hat er mich hier ignoriert. Also ich weiß nicht, er konnte mir einfach keine Wärme zeigen. Ja, wichtige Tage, auch Weihnachten, wir waren eingeladen bei meinen Eltern, die haben schön Essen gemacht, Bekannte haben gewartet, wir waren eingeladen. Er hatte dann keine Lust, er ist dann nicht mitgekommen und an Weihnachten war ich sehr, sehr traurig. Da habe ich auch sehr viel geweint bei meinen Eltern, während er einfach nicht aufgetaucht ist. Oder an besonderen Tagen, wie als ich meinen Festvertrag bekommen habe, endlich mein großes Ziel erreicht, der Job, der mir gefallen hat, endlich Festvertrag, ich kam nach Hause, war super glücklich. Er hat mir dann gratuliert, mich einmal umarmt und dann sind wir raus auf die Terrasse und schon ist er wütend geworden, weil er hat das immer wieder gesagt, immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis ich eingenickt bin und ja, dann sind wir essen gegangen. Und ja, solcher Tage gab es sehr viel. Solche Tage gab es sehr viel. Also wirklich die wichtigsten Tage für mich hat er einfach kaputt gemacht und keine Wärme gezeigt, keine Liebe gezeigt, kein Verständnis gezeigt.
Hattest du denn in dieser Situation, wenn du dich da jetzt noch mal reinversetzt, noch das Gefühl, dass er dich liebt und mit dir zusammen sein möchte? Oder hast du über sowas in dieser Situation gar nicht nachgedacht?
Also ich habe mir immer die Frage gestellt, wer sich so verhält, kann eine Person doch gar nicht lieben. Tief im Inneren habe ich irgendwie gespürt, hier stimmt doch was nicht, so verhält sich doch kein liebevoller Partner. Aber er hat das irgendwie immer so umgedreht, dass er nun mal so ist, dass ich bitte Verständnis für ihn haben soll.
und muss, weil er nie Liebe bekommen hat von zu Hause. Er kennt das nicht, er kennt nicht mit Emotionen umgehen und er hat das nie kennengelernt. Und ich weiß, ich bin immer eingenickt. Also mir tat er immer leid, ich hatte immer Mitleid und ich habe ihn sehr doll geliebt. Also weiß nicht, ich habe wirklich alles getan und versucht zu tun, aber ich habe, glaube ich, oder ich bin mir sicher, dass ich mehr geliebt habe und auch mehr investiert habe als er.
Wann ist dir das denn dann zum ersten Mal so richtig bewusst oder klar geworden, dass diese Beziehung keine gute Idee ist auf Dauer?
Also tief im Inneren wusste ich das schon nach der oder während der Abtreibung, wirklich tief im Inneren, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Ich wollte es nicht wahrhaben, ich wollte es nicht direkt aufgeben. Ich habe es auch immer für mich damit begründet. Wir hatten anfangs jetzt so eine schwere Zeit mit dem, was passiert ist, dass es quasi nicht perfekt und nicht super und ideal laufen kann, wenn man sowas durchlebt, gerade am Anfang, wo man noch nicht so stark zusammen ist, obwohl das ja eigentlich das Gegenteil ist, man müsste stark zusammen sein, damit die Beziehung funktioniert. Ja, er hat mir auch immer wieder gesagt, er ist extra für mich aus der anderen Stadt gekommen. Er hat alles für mich liegen lassen, seine Familie dort, seine Freunde. Und ich wollte es einfach nicht so schnell aufgeben. Ja, er hat hier gewohnt. Es ist immer schwieriger, wenn man zusammen wohnt, dass man sich dann auch trennt, man überlegt das einfach mehrmals und irgendwann, wie gesagt, ich habe nicht mehr rational gedacht, ich war nicht ich selbst, bis mich auch dann Leute von außen angesprochen haben, ist alles in Ordnung, geht es dir gut, was ist passiert, weil man hat es mir einfach angesehen, ich wurde mit der Zeit zum Wrack in dieser Beziehung, ich war nicht mehr ich selbst und ja, aber ich kam da alleine einfach nicht mehr raus. Ich kam da alleine nicht mehr raus. Ich kann es nicht anders erklären. Ich hatte auch Angst. Ich hatte Angst, wieder alleine zu sein. Ich hatte Angst, diesen Menschen, der mir eigentlich nicht gut tut, und das wusste ich, den ich aber liebe, zu verlieren. Und das war einfach so ein Teufelskreis. Meine Eltern konnten es irgendwann nicht mehr mit ansehen, weil ich denen auch ständig gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr und auch ständig nur geweint habe, auf dem Sofa hier lag, geweint habe, bei denen zu Hause war, geweint habe. Und bis zu einem Tag, wo meine Mutter nach Hause gekommen ist, als ich nicht da war, also zu mir nach Hause quasi, er hat dann die Tür aufgemacht und sie hat ihm die Kündigung gegeben. Und ihm gesagt, er hätte 2 Wochen Zeit, um auszuziehen.
Also er hatte einen Mietvertrag, der da gekündigt werden konnte?
Also das Haus gehört meinen Eltern und ich wohne hier quasi. Oder also meine Eltern sind die Vermieter. Er hatte keinen richtigen Mietvertrag. Nur, ja, also meine Mutter hat ihm gesagt, er hätte 2 Wochen Zeit, um auszuziehen, weil es einfach nicht mehr so geht. Sie kann ihre Tochter nicht mehr weiter, sie kann ihr nicht zusehen, wie es ihr so schlecht geht und wie sie leidet und genau.
Wie ging das weiter, als du dann nach Hause kamst?
Ja, da hat er mich auch beleidigt. Also er hat mich beleidigt, er hat meine Eltern beleidigt, meine kleine Schwester, mein Umfeld, alles, was mit mir zu tun hatte, das hat er ja auch während der Beziehung auch gemacht, auch meine Freundinnen und Bekannte. Das Erste, was er gemacht hat, war, das habe ich gesehen, durchs Fenster, er hat die Nummer von meinen Eltern gelöscht aus dem Handy und mich aus Instagram gelöscht, also in seinem Alter. Das war das Erste, was er gemacht hat, sehr erwachsen natürlich, mir dann aber immer gesagt, ich wäre das Kind, also ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, das zu machen, was er gemacht hat im ersten Moment, anstatt irgendwie ein Gespräch zu suchen, versuchen irgendwie Dinge gerade zu biegen, was ein normaler Mensch machen würde, wenn die Person einem wichtig wäre. Nee, erstmal Ego, ne? Ego stand immer an erster Stelle. Ja, er hat mich dann auch erniedrigt, angeschrien, beleidigt. Auch als er später dann ausgezogen ist, am Telefon immer noch beleidigt, erniedrigt. Ja, er ist dann relativ schnell gegangen, hat noch einige Sachen hier gelassen. Er meint wohl, er hätte schon eine Wohnung gefunden. Er kommt nochmal die Sachen abholen. Dann sind wir so verblieben. Dann kam er die Sachen abholen, hat dann die restlichen Sachen in so gelbe Säcke-Tüten gestopft. Mich auch gar nicht beachtet, mich ignoriert und ich habe das Gespräch auch gesucht. Ich wollte nochmal sprechen und ich dachte, vielleicht wir können uns wie erwachsene Menschen zusammen hinsetzen, sprechen, reflektieren. Das war so ein blöder Gedanke von mir. Also ich hätte wissen müssen, dass es mit ihm nicht geht, aber ich wollte es versuchen, weil Gefühle waren da von meiner Seite aus trotzdem immer noch Liebe und ich konnte nicht so schnell Hass entwickeln. Oder Wut?
Sag mal, Nathalie, was ich mich gerade noch frage, deine Mutter hat ihn aus dem Haus rausgeschmissen. Also deine Mutter kann ja nicht für dich eine Beziehung beenden oder Schluss machen. Das klingt aber ja jetzt so, als wäre diese Beziehung dann in dem Moment für ihn auch beendet gewesen. Oder habt ihr da noch mal dann drüber gesprochen? Und was mich auch interessiert, war das für dich eigentlich okay, dass deine Mutter so über deinen Kopf hinweg das entschieden hat?
Also, es war die beste Entscheidung und später haben mir auch meine Freundin zugestimmt, weil jeder meinte auch, hätte meine Mutter nicht eingegriffen, hätte sie nicht gehandelt, dass ich da quasi nicht rausgekommen wäre, weil ich einfach zu weich war und zu. Ich war einfach in so einem tiefen Loch, ich hätte es nicht übers Herz gebracht, er tat mir leid, ich hatte Gefühle, Liebe und ich hätte mich immer weiter reingesteigert und wäre immer mehr zum Wrack geworden, hätte sie nicht einen Schlussstrich für mich gezogen. Ich war nicht stark genug, ich war sehr, sehr schwach. Wenn ich so zurückblicke, denke ich, dass er früher oder später, sobald er auf eigenen Beinen stehen würde, sowieso gegangen wäre. Er wäre sowieso ausgezogen, er hätte mich alleine gelassen. Er wäre sowieso gegangen, weil er immer nur genommen hat. Er hatte immer nur auf sich geachtet, dass es ihm gut geht, dass sein Leben einfach einfacher wird. Genau, ich denke, früher oder später wäre er von alleine gegangen, wäre er von alleine ausgezogen.
Das war aber dann auch das Ende für die Beziehung in dem Moment.
Das war das Ende der Beziehung in dem Moment. Er hat überhaupt nicht widersprochen. Er, wie gesagt, er hat nicht mal ein Gespräch gesucht mit mir. Er war sofort auf 180, sauer, wütend. Wie kann ihn jemanden, also wie kann ihn jemand rauswerfen? Das geht doch nicht. Und was denken wir, wer wir sind? Ja, aber er hat sich nicht gewehrt. Für ihn war das in Ordnung scheinbar. Vielleicht brauchte er diesen Stoß, sage ich mal. Vielleicht hat er nur darauf gewartet, ich weiß es nicht. Wie ich später dann auch rausgefunden habe, ist ihm das in seiner vorherigen Beziehung auch passiert. Da wurde er nämlich von dem Vater der Ex-Freundin rausgeschmissen.
Sehr interessant, dass ihm das zweimal passiert. Ich glaube, das passiert nicht allzu vielen Menschen, dass sie von den Eltern ihrer Partnerinnen aus der Wohnung geworfen werden.
Richtig. Und erst als ich das erfahren habe, ging es mir ein bisschen besser. Also ich habe mich ein bisschen erleichtert gefühlt, weil in dem Moment habe ich realisiert, es liegt doch nicht an mir. Bis zum letzten Moment hatte ich wirklich solche Selbstzweifel und wie gesagt, Selbstwert zerstört, Selbstbewusstsein zerstört, solche Schuldgefühle. Aber als ich das dann gehört habe, als mir die Geschichte halt quasi von ihr persönlich erzählt wurde, wurde mir halt einiges klar und dass ich quasi nicht die Verrückte hier bin. Diese Frau war auch 10 Jahre älter als ich. Also genau, wie sich dann auch später rausgestellt habe ich noch mehr Sachen erfahren, die wirklich auch unschön waren. Zum Beispiel, dass er die Ex-Freundin auch geschlagen hat, gewürgt, gedrosselt, dass er eine andere Ex-Freundin dazu gebracht hat, dass sie sich die Pulsadern aufschneidet. Und also es sind wirklich so krasse Geschichten hochgekommen, rausgekommen. Ja, dass ich bis heute nicht weiß, wen ich da in mein Haus gelassen habe. Die Person, mit der ich ein Bett geteilt habe, ich weiß nicht, wer die Person war. Ich kannte die Person wohl doch nicht so, wie ich dachte, sie zu kennen. Und es war ein einziges Lügenkonstrukt, diese Beziehung. Und er ist schon mit Lügen in die Beziehung reingegangen. Also ein absolutes Chaos.
Ganz offenbar war das eine gute Entscheidung, mit diesem Mann kein Kind zu bekommen. Ein Kind hätte es sicherlich noch schwerer gemacht, einen Ausstieg aus dieser Beziehung zu finden. Verstehe ich das richtig, dass du nach der Beziehung mit einigen seiner Ex-Partnerinnen ins Gespräch gekommen bist und dass sie dann ihre eigene Perspektive auf das Zusammenleben mit ihm geschildert haben? Und jetzt sagst du, dass er seiner Ex-Partnerin gegenüber sehr gewalttätig war. Gab es in eurer Beziehung auch körperliche Gewalt?
Nein, die gab es nicht. Einmal, wie gesagt, hatte er mir den Mund zugehalten, als ich geweint habe. Und einmal habe ich mich vor die Tür gesetzt, weil ich sprechen wollte und er rausgerannt ist und nicht mit mir sprechen wollte. Und ich wollte es klären und da hat er mich einfach am Arm gezogen und ja, zur Seite geschleudert durch die Küche. Aber so richtige körperliche Gewalt gab es in der Beziehung mit mir nicht, nein.
Was du beschreibst, fällt beides unter körperliche Gewalt. Viele Betroffene ordnen solche Übergriffe nicht als Gewalt ein, weil sie nicht geschlagen, getreten, gewürgt wurden. Aber körperliche Gewalt hat viele Formen. Dir den Mund zuzuhalten, dich zu packen und durch den Raum zu schleudern, das sind Übergriffe auf deinen Körper. Ich stelle mir das auch ganz furchtbar vor, im Rückblick so zu erfahren, zu welchen Formen der Gewalt er fähig war, und mit so jemandem zusammen gewesen zu sein, zu erfahren, was er anderen Frauen angetan hat. Und dann nochmal zu überlegen, wen habe ich da eigentlich in meinem Haus gehabt? Wer ist dieser Mensch?
Ja, vor allem die finanzielle Ausnutzung. Also er hatte, wie man sieht, immer dasselbe Schema von Frau zu Frau. Finanzielle Ausnutzung, Lügen, Süchte. Er hat ja auch viel gekifft, also nicht bei mir, sondern bei der Ex-Freundin, das hat sie mir erzählt. Abwertung, Gewalt. Ja, sie hat ihn beschrieben als Parasit, der einfach sich an den Frauen bedient. Er lebte von Frau zu Frau, log, nutzte aus und zerstörte. Und mit der Zeit habe ich auch Panikattacken entwickelt, also wirklich Sachen. Ich bin in Depression verfallen, wirklich schlimm. Es hatte auch mit der Abtreibung zu tun und mit dieser ganzen psychischen Gewalt durch ihn. Alles zusammen, also wirklich, ich bin in so eine depressive Phase gefallen, die noch vor kurzem anhielt. Also es wird immer besser und besser, aber ich habe mir da auch professionelle Hilfe gesucht. Und bin auch in Therapie und weil ich das alleine einfach nicht schaffen würde. Richtig, einfach weil ich die Erlebnisse aufarbeiten wollte und verstehen wollte. Erst als ich auch damit angefangen habe, habe ich gemerkt, ich bin nicht kaputt, ich bin nicht falsch, ich bin nicht verrückt, ich habe geliebt und ich wurde verletzt. Und das darf man aufarbeiten. Und allein schon, dass er gesagt hat, also das war auch so absurd und sein Verhalten respektlos. Er hat mir auch gesagt, dass meine Therapeutin nochmal studieren gehen müsste, weil sie angeblich keine Ahnung hätte, weil ich so ein schlimmer Mensch bin. Er wollte mir einfach das Gefühl geben, dass ich niemals glücklich werde. Aber das waren seine, also diese Worte sind Projektion. Es war seine innere Dunkelheit, nicht meine. Und er hat ja immer projiziert, immer die ganze Beziehung lang. Also das war die schlimmste Erfahrung meines Lebens bis jetzt. Und ich habe auch daraus gelernt, man muss wirklich hinschauen, wen man in sein Leben, geschweige denn in sein Zuhause lässt, weil solche Menschen existieren leider. Das war mir vorher auch nicht bewusst. Also ich hätte niemals gedacht, dass mir sowas passieren wird. Wirklich niemals. Weiß nicht, solche Menschen tragen einfach eine Maske, bis sie dich am Haken haben und dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Ja, also ganz, ganz schlimm. Muss man nicht erlebt haben, auf keinen Fall. Sowas wünscht man keinem. Aber man versteht es erst, wenn man wirklich so tief drin ist, dass man da einfach nicht so schnell einen Cut setzen kann. Ich erzähle meine Geschichte, weil ich anderen zeigen will, man kann aus sowas herauskommen. Auch wenn man glaubt, man bleibt für immer unglücklich und gefangen. Das ist aber nicht wahr. Es braucht Zeit, Mut und manchmal auch professionelle Hilfe. Aber Heilung ist möglich. Ich lerne in der Therapie, meine Grenzen zu setzen, meine eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Ich lerne, dass mein Wert nicht davon abhängt, wie mich jemand anderes behandelt. Ich war und bin liebenswert. Ich habe alles gegeben und genau das war meine Stärke und nicht meine Schwäche. Ja, ich bin noch mitten im Heilungsprozess, aber ich weiß, ich werde irgendwann wieder glücklich und ich werde auch eines Tages die richtige Liebe finden, die mich dann auch wertschätzt. Bis dahin baue ich mir Stück für Stück mein Leben wieder auf, ohne Lügen, ohne Manipulation, ohne Masken, sondern mit Ehrlichkeit, Respekt und Liebe und vor allem mir selbst gegenüber.
Gibt es jetzt noch etwas, über das wir noch nicht gesprochen haben? Vielleicht auch eine Situation, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also ich kann mich noch genau an eine Szene erinnern, an einen Tag. Da hatten wir uns vorgenommen, uns einfach einen schönen Tag zu machen. Wir wollten an einem Wochenende in eine andere Stadt fahren. Genau, sind dann auch los. Wir haben uns schick gemacht, sind dann ins Auto gestiegen und sind losgefahren. Genau, mein Hund ist mitgekommen, sie saß hinten und wir hatten im Auto darüber uns unterhalten, ob ein großer Hund viel Auslauf braucht oder nicht. Und halt ein bisschen diskutiert, Meinungsverschiedenheiten gehabt. Ist ja normal. Und ich war der Meinung, dass ein großer Hund und vor allem diese Rasse viel Auslauf benötigt. Und er hat immer wieder gesagt, nein, 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 weil so und so, das stimmt gar nicht und du kannst gar nicht richtig argumentieren und gar nicht richtig begründen. Es hat ihm einfach nicht gefallen, weil ich ihm widersprochen habe und weil ich nicht seiner Meinung war. Das hat ihn so aufgeregt, dass er daraufhin richtig wütend geworden ist und umgedreht ist und nach Hause gefahren ist mit dem Auto. Und dann hat er angehalten, mitten auf der Straße, ist dann ausgestiegen und hat mich mit meinem Hund, sie saß hinten und ich auf dem Beifahrersitz, weinend zurückgelassen. Also ich habe geweint, weil ich wieder, er war ja immer sehr laut, als er geschrien hat. Also ich hatte immer Angst und ich war einfach traurig und ich habe geweint, gezittert. Ich habe mich schnell umgesetzt, weil die anderen Autos hinter uns standen und ich bin halt schnell nach Hause gefahren, während er zu Fuß gegangen ist. Ja, das war auch wieder so ein schlimmes Szenario. Ich bin dann mit meinem Hund hier in den Park gegangen, nachdem ich mich beruhigt habe und angekommen bin zu Hause. Und dann hat er mich gesucht, hier wild mit dem Fahrrad im Park und ist mir dann auch entgegengekommen und hat mich gefragt, einfach so, ob wir einen Kaffee zusammen trinken gehen können. Und dann einfach später gesagt, er reagiert nun mal so, er kann nicht anders. Ja, er kann nun mal nicht anders und fertig. Danach sollte ich still sein und am besten gar nichts mehr sagen und verzeihen und ich sollte mich immer gefügig machen, immer anpassen, immer anpassen, immer anpassen, derselben Meinung sein, nur das sagen und machen, was ihm gefällt. Genau, er stellte sich immer als Opfer dar. Immer. Alle anderen hatten es immer leichter, nur er nicht.
Da ist auf jeden Fall einiges los bei ihm. Und er übernimmt in keiner Form die Verantwortung für sein Handeln. Es ist ja sehr einfach zu sagen, na ja, ich bin halt so, musst du mit klarkommen, ohne Unrechtsbewusstsein, ohne selbst zu schauen, was meine eigenen Anteile sind und was man daran möglicherweise verändern kann und wie das geht. Das würde es nämlich bedeuten, Verantwortung für das zu übernehmen, was man seiner Partnerin und wahrscheinlich auch anderen Menschen antut oder angetan hat, wie man mit Menschen umgeht. Es ist sehr bequem, sehr einfach, bei anderen die Schuld zu suchen und selbst damit fein raus zu sein.
Richtig, und er verweigerte monatelang auch Intimität. Intimität war auch immer nur ein Thema, also nur wann er wollte, nur wo er wollte, nie wann ich wollte oder das Bedürfnis hatte. Ich entdeckte dann auch später
Pornos, die er sich auf seinem Computer angeschaut hat. Und mir hat er immer wieder gesagt, er fühlt sich jetzt nicht danach, sein Leben war stressig genug, er war jetzt nicht in Stimmung, er ist jetzt auch etwas depressiv, er kann einfach nicht. Ja, er hat immer bestimmt, immer verweigert, wann er wollte. Ja, das war sehr schlimm, sehr, sehr schlimm. Im Haus hat er mir auch überhaupt nicht geholfen. Also es sah sehr schlimm aus hier. Verwüstet. Ich habe ihm immer alles hinterhergeräumt und aufgeräumt und geputzt. Er hat mir nicht einmal geholfen in diesen 1,5 Jahren, fast 2 Jahren. Nicht einmal, wirklich nicht einmal. Das muss man sich mal vorstellen. Nicht einmal Bettwäsche gewechselt, nicht einmal Staub gesaugt. Nicht einmal die Toilette hinter sich sauber gemacht. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Natalie, herzlichen Dank dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute für deine Zukunft und auf deinem weiteren Heilungsweg.
Vielen Dank, dass ich hier
Danke.
sein durfte. Vielen Dank.
Gerade haben wir die Geschichte von Natalie gehört. Eine Geschichte, die zeigt, wie dünn die Grenze zwischen intensiver Zuwendung und Kontrolle sein kann und wie schwer es ist, aus einer solchen Beziehung herauszufinden, selbst wenn man tief im Inneren spürt, dass etwas nicht stimmt. Nathalies Geschichte geht mir nahe, besonders die Szene im Einkaufszentrum, in der sie auf einer öffentlichen Toilette einen Schwangerschaftstest machen muss, weil er es so will. Nicht zu Hause, nicht in Ruhe, sondern hier und jetzt, weil er Gewissheit braucht. Ihre Tränen interessieren ihn nicht. Stattdessen nimmt er sie einfach lapidar kurz in den Arm und sagt: Komm, wir gehen jetzt nach oben was essen. Als wäre nichts gewesen. Diese Szene verdichtet alles, was in dieser Beziehung schiefläuft. Seine Bedürfnisse zählen, ihre nicht. Seine Kontrolle ist wichtiger als ihr emotionales Wohlbefinden. Und wenn sie zusammenbricht, wird das ignoriert oder als übertrieben abgetan. Was Natalie zu Beginn erlebt, ist ein Paradebeispiel für Lovebombing, das sich nahtlos in systematische Kontrolle verwandelt. Am Anfang ruft er mehrmals am Tag an, sucht ständig ihre Nähe, will wissen, wo sie ist, was sie macht. Natalie interpretiert das als Liebe. Doch diese Fragen können Interesse signalisieren oder Überwachung. Der Unterschied liegt in der Erwartungshaltung bei ausbleibender Antwort und darin, ob die andere Person Raum für Eigenständigkeit lässt. Natalie erkennt das rückblickend. So hat er mich eingefangen in sein Spinnennetz, sagt sie später. Natalie war zu dem Zeitpunkt 2 Jahre Single und hatte, wie sie sagt, sehr viel Liebe übrig. Sie träumte von Familie, von Kindern, von einem gemeinsamen Zuhause. Als er kam und ihr all diese Aufmerksamkeit schenkte, füllte er eine Leerstelle aus. Sie projizierte ihren Traum auf ihn. Die Sehnsucht machte sie anfällig für seine intensive Zuwendung und blind für die Warnsignale. Das Zusammenziehen nach nur 4 Monaten war keine Bestätigung von Vertrauen, sondern Überstürzung. Natalie blendet aus, dass es ihm finanziell sehr schlecht ging, er kein Auto hatte und seine Sachen in Plastiktüten zu ihr brachte. Er lebte zuvor mit 36 Jahren in einer WG, nachdem er angeblich vom Vater seiner Ex-Freundin aus deren Wohnung geworfen wurde. Diese Geschichte hätte zumindest ein erstes Aufmerken auslösen können. Stattdessen tat er ihr Leid und genau darauf setzte er. Die Mitleidsgeschichten über seine schwere Kindheit wurden zu einem Werkzeug, um ihre Empathie auszunutzen. Ein wichtiges Element ist die Instrumentalisierung der Schwangerschaft. Natalie wird ungeplant schwanger und in dieser verletzlichen Situation zeigt sich sein wahres Gesicht. Im ersten Moment sagt er, wir schaffen das. Doch dann folgt die Szene im Einkaufszentrum, das Anschreien im Auto, die völlige Missachtung ihrer Gefühle. Natalie beschreibt ihre Intuition. Das ist nicht das Richtige. Sie spürt, dass dieser Mann kein verlässlicher Partner, kein verlässlicher Vater sein würde. Und die Entscheidung zur Abtreibung fiel ihr schwer, doch sie traf sie aus einem inneren Wissen heraus. Bestürzend ist, wie er diese Entscheidung später als Waffe einsetzt. An einem Tag sagt er, es war richtig so. Am nächsten wirft er ihr dann vor, hättest du das Baby nicht abgetrieben, wäre alles gut zwischen uns. Er macht sie alleine verantwortlich, schiebt ihr die Schuld zu, sagt ihr, sie werde das Kind für immer auf dem Gewissen haben. Diese Widersprüchlichkeit ist kein Zeichen von Ambivalenz, sondern ein Machtinstrument. Sie ist in einer Situation, in der sie es nie richtig machen kann, weil er die Regeln ständig ändert. Die systematische Entwertung ihrer Gefühle zieht sich durch die gesamte Beziehung. Er meinte, er könne ihr Geheule nicht mehr ertragen, sie solle sich nicht so anstellen. Aber Nathalies emotionale Reaktionen waren angemessene Antworten auf seine Behandlung. Sie weint nicht, weil sie zu empfindlich ist, sondern weil er sie verletzt. Diese Umdeutung ist psychologisch verheerend, weil sie die Betroffene dazu bringt, den eigenen Wahrnehmungen zu misstrauen. Nathalie beschreibt das Ergebnis. Ich kam mir sehr verrückt vor. Ich wusste nicht mehr, wo ich anfange, wo er aufhört. Sie beschreibt Tage, an denen sie auf dem Boden lag und so stark weinte, dass sie zu Gott betete, bitte erlöse mich. Und seine Reaktion, er filmte sie, er lachte sie aus. Einmal hielt er ihr den Mund zu, damit niemand sie hört. Ein anderes Mal machte er die Fenster zu, damit die Nachbarn nichts mitbekommen. Das ist kein spontanes Verhalten, sondern das ist ein kalkuliertes System. Er verbirgt, was passiert und dokumentiert gleichzeitig ihre emotionalen Ausnahmezustände, die er selbst verursacht hat. Er sichert Beweise für sein Narrativ. Sie sei verrückt, nicht zurechnungsfähig, sie spiele irgendwelche Psychospielchen mit ihm. Und diese Taktik nennt sich DARVO, Deny, Attack, Reverse Victim and Offender. Er leugnet die Verantwortung, greift die Betroffene an und kehrt dann die Rollen um. Er wird zum Opfer ihrer angeblichen Psychospielchen, sie zur Täterin. Er warf ihr Eigenschaften vor, die eigentlich sein Verhalten beschreiben. Er nannte sie egoistisch, obwohl alles nach seiner Nase laufen musste. Er sagte, sie sei ein Kind und müsse erwachsen werden, obwohl er nie die Verantwortung für sein Handeln übernahm. Er behauptete, sie sei psychisch krank, obwohl sie vor dieser Beziehung eine fröhliche, selbstbewusste Person war. Als Nathalie ihrer besten Freundin von der Schwangerschaft erzählen will, reagiert er mit Wut. Er versteht nicht, warum sie Unterstützung von außen braucht. Doch die Vereinbarung, niemandem etwas zu erzählen, war doch bereits problematisch. Er wollte, dass sie eine existenzielle Krise ohne externe Hilfe durchsteht. Das ist keine Diskretion, sondern Isolation. Während der Beziehung beleidigt er ihre Freundin, macht ihr Schuldgefühle, wenn sie Zeit mit anderen verbringt. An Weihnachten aber kommt er nicht mit zu ihren Eltern. Er zerstört systematisch ihre wichtigsten Tage. Ihren Geburtstag, den Tag, an dem sie ihren Festvertrag bekommt, an dem er sie wegen einer nicht abgeschlossenen Versicherung anschreit. Was wir aus dieser Geschichte mitnehmen können, ist das Ineinandergreifen der Muster. Das Lovebombing erzeugt emotionale Abhängigkeit, bevor Nathalie ihn wirklich kennenlernen konnte. Die Kontrolle wird als Fürsorge getarnt. Die Isolation schnitt sie von Menschen ab, die ihr hätten helfen können. Die Invalidierung ihrer Gefühle brachte sie dazu, ihren Wahrnehmungen zu misstrauen. Die Projektion seiner Eigenschaften auf sie verwirrte sie dann völlig. Und die Instrumentalisierung der Abtreibung gab ihm eine dauerhafte Waffe über sie in die Hand. Das Ergebnis beschreibt Nathalie selbst. Ich wurde zum Wrack in dieser Beziehung. Ich war nicht mehr ich selbst. Nathalies Unfähigkeit, diese Beziehung aus eigener Kraft zu verlassen, ist kein Zeichen von Schwäche. Es zeigt, wie effektiv diese Dynamiken funktionieren. Sie beschreibt den Teufelskreis. Ich hatte Angst, wieder alleine zu sein. Ich hatte Angst, diesen Menschen zu verlieren, der mir nicht gut tut, und das wusste ich, den ich aber liebe. Sie saß zu tief im Loch, um alleine wieder herauszukommen. Am Ende brauchte es das Eingreifen ihrer Mutter. Sie gab ihm die Kündigung und sagte, er habe jetzt 2 Wochen Zeit auszuziehen. Sie konnte nicht länger zusehen, wie ihre Tochter litt, und seine Reaktion ist bezeichnend. Er sucht kein Gespräch, versucht nicht, Dinge zu klären. Stattdessen beleidigt er Nathalie, ihre Eltern, ihr gesamtes Umfeld. Das Erste, was er tut, ist, die Nummer ihrer Eltern aus dem Handy zu löschen und sie auf Instagram zu entfernen. Statt Verantwortung zu übernehmen, reagiert er mit verletztem Ego. Was Nathalie später erfährt, bestätigt ihre Intuition. Seine Ex-Freundin, die er als psychisch krank beschrieben hatte, erzählt eine ganz andere Geschichte. Er hat sie geschlagen, gewürgt, gedrosselt. Eine andere Ex-Freundin habe er dazu gebracht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Sie beschreibt ihn als Parasit, der sich an Frauen bedient. Er springt von Frau zu Frau, nutzt sie aus und zerstört. Das Muster ist immer dasselbe. Finanzielle Ausnutzung, Lügen, Abwertung, Gewalt. Als Nathalie erfährt, dass er bereits zuvor von einem Elternteil seiner damaligen Freundin aus der Wohnung geworfen wurde, hilft ihr dies bei der Erkenntnis, dass sie nichts hätte tun können, um diese Beziehung zu retten. Dass Nathalie kein Kind mit diesem Mann bekommen hat, war die richtige Entscheidung. Am Telefon sagt er ihr später, hätten wir das Kind zusammen, hätte ich mich von der Brücke geworfen oder hätte dich umgebracht. Und dieser Satz bestätigt, was ihre Intuition ihr während der Schwangerschaft sagte. Selbst in dieser Drohung, ich finde das wirklich bezeichnend, schiebt er ihr noch die Schuld zu. Heute ist Natalie in Therapie und sie arbeitet ihre Erlebnisse auf. Sie beginnt zu verstehen, ich bin nicht kaputt, ich bin nicht falsch, ich bin nicht verrückt. Ich habe geliebt und ich wurde verletzt. Und das darf man aufarbeiten. Sie lernt, dass ihr Wert nicht davon abhängig ist, wie jemand anderes sie behandelt. Wenn du ähnlich destruktive Muster in deiner Beziehung erkennst, dann möchte ich dir eines ganz klar sagen. Du bist nicht schuld an dem Verhalten eines anderen Menschen. Niemand hat das Recht, dich so zu behandeln, deine Gefühle zu entwerten, deine Realität zu verdrehen. Die Verwirrung, die du vielleicht spürst, die Selbstzweifel, das Gefühl, verrückt zu werden, das sind normale Reaktionen auf eine abnormale Situation. Dein Partner sollte dich unterstützen, nicht zerstören. Er sollte zu seinen Fehlern stehen und nicht dir die Schuld geben. Er sollte deine Realität respektieren und nicht verzerren. Wenn du mit mir über deine Erlebnisse sprechen möchtest, dann buch dir gerne deine professionelle 30-minütige Ersteinschätzung zu deiner aktuellen Situation. Wir besprechen in diesem kostenfreien Telefonat alles, was dich gerade bewegt, und wir schauen, wie ich dich unterstützen kann. Den Link findest du in den Shownotes und auch auf meiner Webseite www.narzissmus-coach.de. Immer wieder bekomme ich E-Mails von Personen, die ihre Geschichte hier im Podcast teilen möchten. Und ich freue mich wirklich über jede einzelne davon sehr. Es gibt hier keine Anmeldeliste oder ähnliches, sondern du schreibst mir einfach eine Mail, wenn du bereit bist, über deine Geschichte hier zu sprechen. Ich melde mich dann bei dir und wir besprechen den weiteren Ablauf. Vielen Dank an dich fürs Zuhören heute. Ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Eine Bitte habe ich noch an dich. Ich möchte mit diesem Podcast noch mehr Menschen erreichen. Und du kannst mir dabei helfen, indem du den Podcast abonnierst, indem du eine Bewertung hinterlässt, am liebsten sind mir natürlich 5 Sterne, oder indem du eine Folge mit deinen FreundInnen teilst. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich hoffe, dass die Geschichten der Betroffenen hier im Podcast die Ohren und Herzen vieler Menschen da draußen erreichen und dass wir alle gemeinsam dazu beitragen, dass mehr über psychische und körperliche Gewalt in Partnerschaften und die Folgen davon bekannt wird und dass es in der Gesellschaft ein größeres Verständnis und Mitgefühl für diejenigen gibt, die dieses erlebt haben. Wir hören uns wieder in 14 Tagen zur nächsten Folge. Bis dahin, herzliche Grüße, deine Jennifer.